Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Stefanoske. Der Pariser Louvre hat während der Corona-Krise bisher 10,5 Millionen Besucher verzeichnet. Virtuelle Besuche sind das natürlich, denn das Museum wird wahrscheinlich erst Mitte Juli wiedereröffnet werden. Besonders beliebt im Louvre ist auch im Netz die Mona Lisa. Und ein französischer Geschäftsmann hat jetzt vorgeschlagen, das Kunstwerk zu verkaufen, um mit dem Erlös in Frankreich die Staatsschulden zu begleichen, die durch die Corona-Krise immer weiter steigen. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Außerdem berichten wir über einen umstrittenen Kulturamtsleiter in Radebeul und wir erklären heute, warum es eigentlich so wenige Komponistinnen gibt. Wochenlang mussten die Buchhandlungen schließen wegen Corona. Lesungen sind ausgefallen, die Leipziger Buchmesse auch und sogar die Frankfurter Buchmesse steht auf der Kippe. Alles Entwicklungen mit negativen Folgen für die Buchbranche. Da kommt es zur rechten Zeit, dass jetzt ein Preis zum zweiten Mal vergeben wurde, den Kulturstaatsministerin Monika Grütters vor einem Jahr geschaffen hat, um die unabhängigen Verlage zu stärken, der Deutsche Verlagspreis. 66 kleinere und unabhängige Verlage wurden diesmal ausgezeichnet, die meisten mit 20.000 Euro. Und heute Mittag wurde bekannt gegeben, welche drei Hauptgewinner sogar 60.000 Euro bekommen. Die Glücklichen sind die Verlage Liebeskind und Dom Publishers und der Verlag Mattes und Seitz. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, mit Andreas Rötzer zu sprechen, dem Geschäftsführer von Mattes und Seitz. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Es war eine große Freude, als ich das heute erfahren habe.
Sie sind ja auch im vergangenen Jahr schon ausgezeichnet worden bei der ersten Verleihung des Deutschen Verlagspreises, damals mit 20.000 Euro. War das denn damals in Nicht-Corona-Zeiten mehr Geld vielleicht als jetzt die 60.000 Euro?
Na, das kann man so nicht sagen. Ich würde sagen, dass sich die Bedingungen gerade für unabhängige Verlage oder für die Verlegerei überhaupt in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert haben. Und Corona ist natürlich sozusagen noch ein Hieb zusätzlich, aber gerade durch das VG-Wort-Urteil, durch bestimmte Rahmenvoraussetzungen oder Rahmenbedingungen im Verlags- und Buchwesen wurde es natürlich immer schlimmer und deshalb sind 20.000 auch wichtig und 60.000 noch wichtiger, dass wir weitermachen können, so wie bisher.
Wissen Sie denn schon, wofür Sie das Preisgeld einsetzen wollen in Ihrem Verlag?
Wir haben in den letzten Jahren sehr viele riskante und am Rande der Rentabilität sich bewegende Projekte veröffentlicht, wie Georges Perros Klebebilder, eine Übersetzung aus dem Französischen von 800 Seiten, Léon Blois Tagebücher, ebenfalls eine Übersetzung aus dem Französischen. Und das Preisgeld wird natürlich verwendet, um das weiter zu ermöglichen, solche Projekte, und um die Projekte einfach zu stützen, die wir momentan am Laufen haben.
Sie haben schon gesagt, dass ja in letzter Zeit sich die Lage der unabhängigen Verlage sehr verschlechtert hat durch verschiedene Entwicklungen, denen ja auch Kulturstaatsministerin Grütters mit dem Preis jetzt Rechnung tragen möchte. Wie sehr hat denn die Corona-Krise Ihrem Verlag zugesetzt?
Ja, es hat schon sehr zugesetzt. Also wir haben Umsatzrückgänge, die ungefähr dem entsprechen, was die Branche an Umsatzrückgängen hat, also etwa 30% in den betreffenden Monaten. Und für uns war das halt auch ein Muss, sozusagen das Programm zu kürzen. Das heißt, unser Herbstprogramm wird kleiner, wir sparen, wir sind in Kurzarbeit und Homeoffice und man muss insgesamt viel vorsichtiger agieren, arbeiten und darf nicht so riskant arbeiten wie bislang.
Haben Sie dann auch Bucherscheinungstermine nach hinten verschoben?
Ja, haben wir auch gemacht und viele Dutzend Veranstaltungen abgesagt und rückorganisiert.
Was wählt man denn dann aus, was dann doch erscheinen soll im Herbst?
Das ist eine sehr komplexe Mischung aus etwas, was sein muss programmatisch. Also wir haben ja ein sehr inhaltsgetriebenes Programm, in dem wir Themen verfolgen, wie Natur zum Beispiel, Anthropozän. Wir haben ein philosophisches Programm, ein kulturwissenschaftliches Programm. Das will ja alles weiterverfolgt werden, auch das Literarische. Und wir haben Wert darauf gelegt, jetzt im Herbst sehr substanzielle Bücher, aber auch Bücher, die auch vermittelbar sind oder leichter vermittelbar sind, zu bringen.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ja, wir haben zum Beispiel ein wunderbares Buch aus dem Französischen über eine Jahreszeit, die es nur in Japan gibt, Nagori, sozusagen der Nachgeschmack. Und das ist natürlich auch irgendwie mitgedacht, der Nachgeschmack der Krise. Aber gleichzeitig ist es ein sehr positives, sehr heiteres Buch und sehr nachdenkliches Buch, das unterhaltsam ist und trotzdem philosophisch klug ist. Und solche Titel versuchen wir zu bringen.
Sie stehen ja für ganz verschiedene Bereiche, für Klassiker in Neuübersetzung, für Gegenwartsautoren, für Philosophie, Kulturwissenschaften, eben auch für diese Naturkundenreihe. Also das sind ja aufwendig gestaltete Bücher über die belebte und unbelebte Natur. Haben Sie jetzt das so gemacht, dass man in jedem Bereich eine programmatische Erscheinung hat im Herbst?
Ja, auch im Rahmen Natur natürlich. Da haben wir ein Porträt des Elefanten von Rüdiger Schaper. Ein Glücksbringertier sozusagen und ein Porträt der Tanne, eines Baums, den wir eigentlich gar nicht kennen, obwohl er so omnipräsent ist. Und dazu dann noch ein sehr standardwerkartiges Buch über das Bergsteigen von Robert McFarlane.
Das war der Geschäftsführer des Verlags Mattes und Seitz, Andreas Rötzer, einer der Hauptgewinner des Deutschen Verlagspreises. Sie ist eine der bekanntesten Komponistinnen Deutschlands überhaupt, Clara Schumann, deren Porträt sogar auf dem 100-D-Mark-Schein zu sehen war. Und zu ihrem 200. Geburtstag 2019 wurde sie immerhin ein bisschen gefeiert. Trotzdem ist und bleibt ihr Ehemann Robert Schumann der berühmtere von beiden. Noch deutlicher ist das bei Felix Mendelssohn-Bartholdy und seiner Schwester Fanny Hensel. Komponiert haben Frauen zwar immer, aber sie haben in der Musikgeschichte deutlich weniger Spuren hinterlassen als die Männer. Warum ist das so? Über diese Frage wollen wir heute sprechen in unserer Reihe.
Endlich mal erklärt.
Ja, Jörn Florian Fuchs, woran liegt das? Warum gibt es so wenige Komponistinnen?
Leider ist die Antwort erstmal fürchterlich trivial und erwartbar. Das liegt an der männlichen Dominanz, die über viele Jahrhunderte einfach vorherrschend war. Das ist wirklich, glaube ich, der zentrale Punkt. Schnell kann man auch dann andere Künste zum Vergleich herziehen. Nehmen wir etwa bildende Kunst, nehmen wir auch Literatur. Da gibt es ja die Geschichten von Frauen, die sich dann zum Teil als Männer verkleidet haben, eine andere Identität angenommen haben, um in dem jeweiligen Bereich dann Erfolg zu haben.
Also lag es früher an der gesellschaftlichen Rolle der Frau und auch an ihren Bildungsmöglichkeiten möglicherweise?
Ja, das ist natürlich eine Erziehungsfrage auch schon. Also gerade die höheren Töchter, die sollten natürlich Instrumente spielen, die sollten vielleicht auch noch singen, aber nicht selber in Anführungszeichen kreativ, schöpferisch tätig werden. Das heißt, eigene Stücke schreiben, die dann so etwas wie ja auch eine Autonomie bedeutet hätten. Das war natürlich über weite Strecken, über Jahrhunderte verpönt. Und so gibt es tatsächlich relativ wenige Komponistinnen bis in die Gegenwart, wo sich das dann etwas verändert hat.
Welche Namen findet man dann da überhaupt, wenn man in die vergangenen Jahrhunderte geht? Also wenn man jetzt mal von Clara Schumann oder so absieht.
Also es gibt tatsächlich sowas wie einen roten Faden oder ein ganzes Bündel roter Fäden, das sich durch die Jahrhunderte zieht. Das ist Francesca Caccini zum Beispiel zur Barockzeit, die eine der ersten Opern überhaupt geschrieben hat, La Stiava im Jahr 1607. Ein Stück, das musikalisch damals für Furore gesorgt hat. Und es gab vor einiger Zeit mal fast so etwas wie ein Festival rund um Caccini. Und da finde ich, ist das tatsächlich auf einem Niveau mit den ja in dem Fall ja nun überwiegend Kollegen der Zeit. Also sie war auf der Höhe der Zeit auf jeden Fall. Wenn wir dann weiter mal schauen durch die Jahrhunderte, Wilhelmine von Bayreuth ist etwa zu nennen, die 1740 ein Stück geschrieben hat, Agenore, da hat sie auch sich im Grunde gegen ihren Vater, den Soldaten Kaiser Wilhelm I., gewendet und auch schon handlungsmäßig eben auch durchaus das Korsett aufgenommen, in dem sie als Komponierende, als sehr kunstsinnige Frau auch als Mäzenin verhaftet war, indem sie festgehangen ist. Das ist sehr interessant. Und wenn wir dann schon um 1900 herumgehen, haben wir etwa mit Ethel Mary Smythe und ihrer Oper The Wreckers, Treibgut, die ab und zu noch gespielt wird, eine Vertreterin der Suffragettenbewegung, die aber als Komponistin vor allen Dingen auch sehr autonom war und eine ganz eigene Klangsprache entwickelt hat.
Im vergangenen Jahr hat ja immerhin Rebecca Saunders den Siemens Musikpreis bekommen. Also anscheinend ändert sich da gerade was. Bleibt aber vielleicht auch die Frage, ob Frauen eigentlich anders komponieren als Männer, Herr Fuchs. Gibt es eine Frauenmusik?
Ich denke, es ändert sich langsam was. Vor allen Dingen auf den neuen Musikfestivals kann man in den letzten 10 bis 15 Jahren erleben, dass da zunehmend Komponistinnen am Werk sind. Im Bereich der Oper selten. Kaija Saariaho, die Finnin, wurde mit einem Stück präsentiert vor 4 Jahren an der New Yorker Met. Zum ersten Mal eine Oper dort von einer Frau präsentiert. Oder in Wien, Olga Neuwirth mit Orlando. Das war die erste Uraufführung einer Frau immerhin. Was diese Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Musik betrifft, das ist ein Feld für die Genderforschung. Das ist noch sehr, da ist man noch sehr uneins im Moment. Ich denke, man müsste vielleicht auch die Frage stellen nach der sexuellen Identität eher, als dass man jetzt wirklich das biologische Geschlecht nimmt und sagt, das klingt eindeutig männlich, eindeutig weiblich. Also das ist sicher ein Feld, das noch zu beackern ist in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
Vielen Dank, Jörn-Florian Fuchs, war das über die Frage, warum gibt es so wenig Komponistinnen in unserer Reihe, endlich mal erklärt. Am vergangenen Wochenende hätten im sächsischen Radebeul eigentlich die Karl-May-Festtage stattgefunden. Eine der wichtigsten Großveranstaltungen im Andenken an Karl May, den wohl berühmtesten Sohn der Stadt. Wegen Corona mussten sie diesmal ausfallen. Radebeul tauchte aber jetzt trotzdem in den Medien auf. Dort wurde nämlich mit Stimmen von CDU, AfD und anderen ein Mann zum Leiter des Kulturamts gewählt, der zwar als Lyriker mehrfach ausgezeichnet wurde, sich aber in der Öffentlichkeit wiederholt mit politischen Positionen der neuen Rechten zu Wort gemeldet hat, Jörg Bernig. Seit Tagen hagelt es Proteste gegen seine Wahl, vor allem aus Kultur- und Künstlerkreisen. Und heute Abend soll der Ältestenrat der Stadt entscheiden, wie man jetzt weitermachen will. Alexandra Gerlach berichtet.
Die Dresdner Kulturszene ist entsetzt. In einem offenen Brief äußern Kulturschaffende Unverständnis über die Personalentscheidung des Radebeuler Stadtrates. Mehrere Kunstpreisträger der Stadt erwägen die Rückgabe ihrer Auszeichnungen. Bernig stehe im Widerspruch zu all dem, was, Zitat, die Radebeuler Kulturlandschaft seit Jahrzehnten prägt und einzigartig macht, heißt es in dem offenen Brief, den rund 120 Menschen bislang unterschrieben haben. Darunter auch der bereits in der DDR legendäre Jazzmusiker Günther Baby Sommer. Mit Blick auf den frisch gewählten Kulturamtsleiter fürchtet er um die Vielfalt der Kultur in seiner Stadt.
Dass er mit seiner Nähe zur AfD und mit dem erwiesenermaßen ausländerfeindlichen Aspekt seiner ideologischen oder seiner öffentlichen Äußerung der falsche Mann ist, dass als Kulturamtsleiter in Radebeul die Geschäfte eines Kulturamtsleiters zu betreiben. Das heißt ja auch letzten Endes die Geschicke in der Zukunft dieser Stadt im Bereich der Kunst und Kultur zu dirigieren oder entscheidend zu beeinflussen.
Doch wer ist Jörg Bernig? Frage an Klaus Michael, den Präsidialsekretär der Sächsischen Akademie der Künste. Er betont,
dass Jörg Bernig ein wirklich ausgewiesener Autor ist, der durchaus ernst genommen wird und aus ernst genommen wurde.
Die Liste der Ehrungen und Preise für den Lyriker, der 1964 im sächsischen Wurzen geboren wurde und der zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zum Bergmann mit Abitur absolvierte, ist lang. Seit 2005 ist er Mitglied im Deutschen Pennzentrum. Der Schriftstellerverband rief den 56-Jährigen heute dazu auf, seine Position zu überdenken. Man wende sich mit aller Schärfe gegen nationalistische Bewegungen, insbesondere gegen Positionen, wie sie AfD, Pegida und ähnliche Gruppierungen vertreten, erklärte Penn-Präsidentin Regula Fenske in einer Presseerklärung. Im Jahr 2010 wurde der Radebeuler Literat in die Reihen der Sächsischen Akademie der Künste aufgenommen. Dort reagiert Präsidialdirektor Klaus Michael verhalten auf die Zuordnung, Jörg Bernig sei Vordenker der neuen Rechten.
Jörg Bernig ist sicherlich kein Vordenker der Neurechten, aber er setzt sich mit Positionen der Neurechten auseinander, übernimmt Teile dieser Positionen und gießt sie in einen anderen, sagen wir mal, auch literaturhistorischen oder kulturhistorischen Kontext. Das heißt aber nicht, dass er von der identitären Bewegung oder neurechten Bewegung als einer der ihren anerkannt würde.
In zahlreichen Medienberichten heißt es, Bernig publiziere neben seinem literarischen Schaffen als politischer Autor in einschlägig bekannten Zeitschriften der neurechten Szene. Sicher ist, im Dezember 2015 hatte sich Bernig in einem Essay in der Sächsischen Zeitung unter dem Titel »Allenthalben Zorn« kritisch über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geäußert und dabei Positionen bezogen, wie sie zu der Zeit auch ähnlich bei AfD und Pegida zu hören waren. Dieser Text löste heftige Reaktionen auf allen Seiten aus. Rückblickend kommentierte Bernig den Streit um diesen Text in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahr 2018 so.
Also all das, was für mich auf der Hand lag, dass auch andere kulturelle Konflikte hierher exportiert worden sind oder importiert worden sind nach Deutschland, all das hatte ich vorher gesagt. Aber ich bin in diesem Moment wahrscheinlich der Spielverderber gewesen, die große Welle der Begeisterung. Diese Begeisterung konnte ich so nicht teilen und habe das gesagt.
Wenige Monate später, im September 2016, eckte der Lessing-Förderpreisträger erneut an mit seinen Ideen zur Aufklärung in der sogenannten Kamenzer Rede. Das habe zu intensiven Diskussionen in der Sächsischen Akademie der Künste, der Bernig seit 2010 angehört, geführt, sagt Präsidialsekretär Klaus Michael.
Also die Akademie hat keinen Anlass, ihn auszuschließen, weil er nicht mit seinen Essays und Positionen gegen Grundpositionen des Akademiegründungsgesetzes bzw. auch der Satzung verstoßen hat.
Sehr wohl habe man aber diskutiert, ob sich Bernigs Positionen mit einem offiziellen Amt in der Akademie vertrügen, da sie sich seit Jahren in dem Initiativennetzwerk Weltoffenes Dresden engagiert. Deutlicher wird am Nachmittag der Präsident der Sächsischen Akademie der Künste, Heuk Freitag. Seine Kritik richtet sich insbesondere dagegen, dass demokratische Parteien bei dieser Wahl offenkundig ein Bündnis mit Abgeordneten der AfD geschlossen haben. Am Abend wird der Ältestenrat der Stadt Radebeul beraten, wie nun weiter zu verfahren ist, sagt Oberbürgermeister Bert Wensche. Seine Sorge?
Finden wir die Kraft aus dieser Polarisierung dann zurück? Finden wir die Kraft, überhaupt diskursfähig miteinander zu sein?
Viele Fragen im Streit um den neuen Leiter des Kulturamts in Radebeul. Das war ein Beitrag von Alexandra Gerlach. Wenn zurzeit über Hilfs- und Konjunkturpakete gesprochen wird, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern, dann ist man ganz schnell bei ganz enormen Summen. Geld, das danach weitere tiefe Löcher in die jeweiligen Haushalte reißen wird. Was also tun, um diese Löcher zu stopfen? Ein französischer Unternehmer hat da jetzt eine Idee aufgebracht, mit der Frankreich aus seiner Sicht quasi auf einen Schlag schuldenfrei werden könnte. Das Land könnte die Mona Lisa verkaufen. Ein Verkauf, so der Unternehmer, der Frankreich 50 Milliarden Euro einbringen würde. Frage an meinen Kollegen Stefan Koldehoff. Ist das denn eine realistische Gewinnerwartung?
Ach, Frau Schäfer-Noske, was ist bei der Mona Lisa realistisch? Da könnten wir wahrscheinlich mit Dagobert Duck auch über 15 Fantastilliarden sprechen oder irgendwelche anderen Summen. Dieses Bild hat keinen Preis. Es ist unschätzbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, es wird auch nie dazu kommen, dass sich da irgendjemand ernsthaft Gedanken wird drüber machen müssen.
Wer käme denn theoretisch überhaupt als Käufer in Frage?
Na, das sind im Moment sicherlich nur die berühmten Arabischen Emirate, die für ihre Filialmuseen, der Louvre Abu Dhabi beispielsweise, immer auf der Suche nach Bildern sind und die, zwar sind die Ölpreise gesunken in den letzten Wochen und Monaten, aber immer noch auch das Geld hätten, riesige Summen zu bezahlen. Privatleute mit Sicherheit nicht, also selbst die Großsammler, die es gibt in Russland, in den Vereinigten Staaten, in China seit einigen Jahren, die würden wahrscheinlich diese Summe nicht aufbringen können.
Kunstwerke verkaufen, also das Tafelsilber quasi verkaufen, das ist ja so eine Idee, die in der Kultur immer mal wieder auf den Tisch kommt und auch in der deutschen Kulturpolitik immer wieder angesprochen wurde.
Ja, und deswegen hat das, worüber wir hier sprechen, natürlich schon einen ernsthaften Hintergrund, und zwar genau den, den Sie gerade genannt haben. Es gibt immer wieder diese Forderungen, und da geht es nicht um die Mona Lisa, da geht es beispielsweise, ich bin geboren in Wuppertal, auch um kleinere Museen. Ich erinnere mich, dass es da mal die Forderung einer kleineren 5%-Partei gab, die gesagt hat, wenn der Stadthaushalt eben leer ist, wenn die Stadt pleite zu gehen droht, dann schauen wir doch mal, was im Depot des von der Heydt-Museums noch so liegt. Gott sei Dank haben alle Museumsdirektoren immer gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine ist nämlich, man muss mal überlegen, warum bestimmte Bilder eigentlich im Depot sind. Nämlich, weil sie im Moment für nicht so wichtig gehalten werden und damit auch der Marktpreis entsprechend gering ist. Das heißt, es wäre finanziell der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Dafür lohnt es sich nicht, kulturelles Renommee zu verspielen. Und das andere ist aber eben umgekehrt, wenn wir mal bei Leonardo da Vinci bleiben. Im 19. Jahrhundert war der noch gar kein großer Künstler, oder wurde jedenfalls nicht groß gehandelt, bis dann Ende des 19. Jahrhunderts einige, unter anderem deutsche Kunsthistoriker, ihn zu dem Helden der Kunstgeschichte gemacht haben, zu Recht, der er heute ist. Das heißt also, auch in den Depots können Werke schlummern, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann mal sehr bedeutend sein werden.
Haben wir denn auf deutscher Seite überhaupt ein Pendant zur Mona Lisa?
Es ist immer die Rede von der deutschen Mona Lisa, von der Sixtinischen Madonna, von Raphael, die August der Starke nach Dresden geholt hat, die dort hängt, jetzt wieder hängt. Der Zwinger, die alten Meister im Zwinger sind ja gerade wiedereröffnet worden. Das wäre wahrscheinlich das Pendant, wenn man überhaupt so ein Ranking der wertvollsten deutschen Gemälde aufstellen würde. Man könnte auch über die Sonnenblumen von Van Gogh in der neuen Pinakothek in München nachdenken. Aber das sind alles Bilder, die stehen nicht zum Verkauf. Die sind in öffentlichem Besitz und da muss man sagen, Gott sei Dank sind wir auch nicht so zentralistisch organisiert wie Frankreich. Auch da halte ich es für ausgeschlossen, dass da jemals ernsthaft Verkaufsabsichten bestehen könnten.
Aber dürfte das Frankreich denn überhaupt die Mona Lisa verkaufen?
Ja, das ist eine gute Frage und da spielt der Zentralismus eine Rolle. Ich kenne nun, es ist angekauft worden, kurz vor Leonardos Tod im Jahr 1519 hat das an König Franz I. von Frankreich verkauft. Es ist also legitimer Staatsbesitz, keine Raubgunst oder sonst irgendwas. Da muss man bei Napoleon häufig schon mal dran denken, wie rechtmäßig besitzt der französische Staat eigentlich bestimmte Dinge. Das ist bei der Mona Lisa nicht der Fall. Die gehört Frankreich, Punkt, aus, Ende. Ob da nun in diesem zentralistischen Staat irgendjemand mal auf die Idee kommen könnte, jetzt machen wir ein Gesetz, es geht uns so schlecht, dass wir die verkaufen, ich weiß es nicht. Aber auch da nochmal, der kulturelle Verlust, das Ansehen, das da beschädigt würde, das wäre so enorm, das könnten selbst 50 Milliarden Euro mit Sicherheit nicht aufwiegen. Und deswegen wird, glaube ich, dieser Vorschlag eines einzelnen französischen Unternehmers nie auf fruchtbaren Boden fallen.
Vielen Dank, dann sind wir beruhigt. Stefan Kolderhoff war das über die Idee eines Geschäftsmanns. Frankreich solle die Mona Lisa verkaufen und damit die Corona-Schulden begleichen. So, und jetzt geht Stefan Kolderhoff Corona-bedingt aus dem Studio. Wir sollen hier nur zwei sein. Und hereinkommt Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
Viele Bühnen haben und hatten ja die Spielzeit schon längst abgeschrieben. Die Oper Leipzig etwa hat ihre Spielzeit wegen der Corona-Krise vorzeitig beendet. Der Schritt sei bedauerlich, aber der Schutz von Mitarbeitern und Besuchern sowie ein verantwortungsvolles Handeln stünden im Vordergrund, teilte die Bühne heute mit. Die Salzburger Festspiele, die werden 2020 vom 1. August bis 30. August allerdings stattfinden. Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen jedoch in modifizierter und verkürzter Form, quasi abgespeckt. Das beschloss das Kuratorium der Salzburger Festspiele in seiner außerordentlichen Sitzung heute. Den Vorhang wieder zu öffnen ist also gar nicht so einfach. Das Theater Münster wagt diesen Schritt und öffnet wieder. Allerdings nur für 2 Wochen und unter strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften vom Samstag, 30. Mai bis Sonntag, 14. Juni. Ein Probelauf für den Spielzeitbeginn in wenigen Monaten sei das. Kulturneustart ab Freitag dann auch in Österreich. Es muss nicht immer ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten werden. Kulturstaatssekretärin Andrea Meyer sagte heute, es reiche in Theatern mit engen Sitzreihen, wenn jeder 2. Sitzplatz frei bleibt. Dann sei aber unbedingt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf der Bühne müsse, sofern es die berufliche Tätigkeit erfordere, kein Mindestabstand eingehalten werden. Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Menschen im Publikum sind dann wieder erlaubt. Das Berliner Humboldt-Forum in Berlin, naturgemäß, bekommt das umstrittene Kreuz auf seine weithin sichtbare Kuppel. Laterne mitsamt Kreuz sollen am Freitag aufgesetzt werden, teilte die Stiftung Humboldt-Forum heute mit. Das christliche Symbol auf der Schlossrekonstruktion wird kritisiert, weil das Humboldt-Forum als Kultur- und Ausstellungszentrum völker- und religionsübergreifende Fragen thematisieren will. Verstärkt wurde die Kritik durch ein als unzeitgemäß empfundenes Schriftband, das die Kuppel umfasst und in dem die Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum gefordert wird. Gezeigt werden sollen im Humboldt-Forum Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins. Diskutiert wird dabei auch über die koloniale Vergangenheit von Ausstellungsstücken.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das BGH-Urteil zum Dieselskandal. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.